Ich bin ja in Berlin in einer Position, die ist so ein bisschen ähnlich wie das Zukunftslabor. Also wir haben ja auch den Auftrag, über Zukunft nachzudenken, nämlich über Forschung und Entwicklung, über Anpassung der Sozialversicherung, wobei ich da ein bisschen einschränken muss, der Rentenversicherung und der Alterssicherung im Wesentlichen, nicht der Sozialversicherung insgesamt. Und in dieser Funktion versuchen wir natürlich, ähnlich wie das ein Zukunftslabor auch macht, sehr interdisziplinär zu forschen. Also meine Mitarbeiter stammen aus, ich glaube, 6 oder 7 verschiedenen Disziplinen, von Politologen angefangen über Volkswirte, über Juristen, über, was haben wir denn noch, Demografen, Mathematiker, bis hin zu einem Betriebswirt, wobei wir nicht so ganz genau wissen, was der immer so macht. Rechnen machen bei uns die Mathematiker und Demografen, weil es ja meistens um demografische Berechnungen zu tun. Also wir haben einen Stab, einen Kreis, der eine ähnliche Funktion hat wie ein Zukunftslabor, das aber ein bisschen institutionalisierter natürlich, und sitzt da seit langer Zeit dran. Und ich wollte heute ein bisschen vorstellen, welche Ergebnisse, welche Perspektiven wir sehen, um die Sozialversicherung, um die Rentenversicherung an die zu erwartenden Veränderungen der Zukunft anzupassen. Ich würde allerdings auch sagen, wir sitzen nicht in Berlin und überlegen, was wir in der Zukunft machen können, sondern wir haben schon in den letzten 30 Jahren, ich persönlich tatsächlich, gesessen und haben nachgedacht, was zu verändern ist. Es ist vieles verändert worden in den letzten 30 Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir heute ein Sozialversicherungssystem hätten wie in den 80er, 90er Jahren. Wir haben ein ganz anderes heute. Wir haben uns jeweils an die Veränderung angepasst. Man kann sehr unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob das alles erfolgreich war. Aber es gab diverse Anpassungen. Und ein Punkt, bevor ich jetzt auf Einzelaspekte eingehe, einen Punkt würde ich gern vorausschicken, weil das eben ein bisschen so anklang. Für uns steht nicht im Vordergrund oder als alleiniger Schwerpunkt Armutsvermeidung. Ich glaube, Sozialstaat hat eine viel wichtigere Funktion in Deutschland als nur Armutsvermeidung. Sozialstaat hat das Versprechen gegeben, Teilhabe am Lebensstandardsentwicklung der Gesellschaft zu sein. Und das zu reduzieren nur auf Armutsvermeidung wäre sehr gefährlich, weil man da große Teile der Gesellschaft verliert. Armutsvermeidung ist ein wichtiges Element natürlich und sollte dabei rauskommen. Aber das ist nicht das Einzige, was wir anstreben, jedenfalls nicht in unserem Bereich, wo wir schon im Auge haben, Lebensstandardsicherung im Alter. Das ist das Ziel. Ob es gelingt, muss man sehen. Und der zweite Punkt, der mir allerdings auch erst so in den letzten Jahren aufgefallen ist, in dieser Diskussion haben wir natürlich, da sind Sie auch drauf eingegangen, das ist ja ganz selbstverständlich, wir haben diese Sozialstaatskategorisierung als alles andere. Die ist fundiert, die ist gut, die ist bewährt, aber möglicherweise müssen wir uns, wenn wir wirklich die Zukunftsprobleme lösen wollen, davon ein bisschen lösen, weil sie natürlich auch auf Situationen gerichtet ist, die eher in den 80er Jahren, da ist sie ja... Das ist ja auch ein Kind seiner Zeit. Das ist ja nicht zeitlos, so ein Ansatz. Und möglicherweise müssen wir ein bisschen weiter. Ich habe nämlich den Eindruck, die Grenzen zwischen den dort verschiedenen abgegrenzten Kategorien, die verschwimmen. Da geht was ineinander über. Und das muss man natürlich in den Anpassungsstrategien auch berücksichtigen. Sonst passt man ein System an nach Grundsätzen der 80er Jahre und versucht damit die 2030er Jahre zu erreichen. Das schafft man. Das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, ich hatte eigentlich auf 20 Minuten den Vortrag hier konzipiert, deswegen komme ich jetzt ein bisschen, muss ich ein bisschen springen zwischendurch, aber ich habe, und das sehen Sie ja, die Grundtendenzen, die Megatrends, schreiben Sie in dem Papier, die sehen wir ganz genauso wie in dem Zukunftspapier auch. Das ist aber auch einfach so. Das ist der demografische Wandel, der beherrscht uns, der in jeder Weise, nicht nur die soziale Sicherung, die Arbeitsmärkte, alles. Die Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde eigentlich Digitalisierung als wesentliches Element von Wandel in der Arbeitswelt verstehen, aber Wandel in der Arbeitswelt umfasst möglicherweise noch mehr als nur die Auswirkungen von Digitalisierung. Aber wollen wir es mal auf diesen Punkt hier konzentrieren. Und als drittes gesellschaftlicher Wandel, da haben Sie auch ganz viel in Ihren Szenarien drin, veränderte Lebensbedingungen, veränderte Formen der Zusammenleben, weniger stabile Beziehungen und der Krach. Die Liste ist ja lang. Wie passen wir uns da immer an? Ich würde gerne Ihnen aufzeigen, dass wir da eine Menge Ideen haben und vieles auch schon in der Vergangenheit gedacht haben und einiges davon auch schon umgesetzt haben. Beim demografischen Wandel ist das ganz unmittelbar einsichtig, weil der demografische Wandel steht ja nicht vor der Tür. Der demografische Wandel, da sind wir mittendrin. Wir haben, ich habe das nochmal aufgezeichnet, das ist dieser Altersquotient, also Personen über 65 oder über der Regelaltersgrenze bezogen auf Personen zwischen 20 und 65. Und da sehen Sie, seit den 60er Jahren steigt der an, dieser Faktor. Das ist nicht so, dass das nur was für die Zukunft ist. Das Problem haben wir seit den späten 60ern. Und Sie sehen da, wenn wir hier ungefähr sind, da sind wir jetzt nicht ganz in der Mitte, aber wir haben schon ein Stück des Weges hinter uns, dieses demografischen Wandels. Und die vielen Reformen, die wir eigentlich seit den frühen 90er Jahren in Deutschland gemacht haben in der Alterssicherung, hatten im Wesentlichen immer die Anpassung an den demografischen Wandel zum Ziel. Ich habe das manchmal bedauert, weil parallel dazu natürlich andere Wandlungstendenzen in der Gesellschaft schon stattgefunden haben, auch Wandel der Arbeitswelt. Die Reformpolitik hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Anpassung an den demografischen Wandel konzentriert und die anderen Elemente ein bisschen außer Acht gelassen. Das müssen wir jetzt halt nachholen. Dass wir uns als Alterssicherung, als Rentenversicherung an diesen demografischen Wandel bisher ganz gut angepasst haben, sieht man an diesen Zahlen. Wir hatten 1986 diese Altenquotient, 24 Ältere kamen auf 120 bis 65-Jährige. Wir hatten 98 praktisch die gleiche Situation. Das war, Sie haben das eben gesehen, hier haben wir so eine Verschnaufpause gehabt im demografischen Wandel. Das war genau diese Zeit. Was Sie aber auch sehen, in der Zwischenzeit ist trotzdem der Beitragssatz gestiegen. Obwohl die demografische Entwicklung nicht schlechter wurde, ist der Beitragssatz in der Rentenversicherung gestiegen. Wesentlicher Grund war, dazwischen lag die deutsche Einheit. Da hat der Sozialstaat viel zu bewältigen gehabt und war sehr anpassungsfähig und hat das bewältigt in einer Weise, die ich mir ehrlich gesagt 1988 oder 89, als die Mauer sich öffnete in Berlin, nicht vorgestellt habe. Heute, 2019, haben wir 36 Ältere auf 100 Jüngere. Wir haben also praktisch gegenüber 98 50% Verschlechterung der demografischen Situation. 50%. Es kommen 50% mehr Ältere auf 100 Jüngere als 98. Trotzdem, trotz dieser dramatischen Verschlechterung der demografischen Situation, ist der Beitragssatz heute niedriger als damals. Das hat viele Gründe. Das hat ökonomische Gründe. Wir haben einfach eine tolle Wirtschaftsentwicklung in den letzten 10 Jahren. Das hat Reformgründe. Wir haben in der Rentenversicherung viel verändert. Das hat auch Gründe, die möglicherweise darin liegen, dass durch Zuwanderung zwar die demografische Situation sich nicht voll verändert hat, aber die Zuwanderer gut in den Arbeitsmarkt gekommen sind. Besser als man das gedacht hat. Gerade in den letzten 5, 6 Jahren haben wir ja massive Zuwanderung aus den EU-Staaten, die eine reine Arbeitskräftezuwanderung ist. Da sind die Menschen praktisch zu 100% in den Arbeitsmarkt zugewandert und nicht in Nicht-Arbeitsmarktbereiche. Das ist für die Sozialversicherung immer super und deswegen ist der Beitragssatz heute niedriger, trotz der schlechten demografischen Situation. Heißt, es gibt durchaus Anpassungspfade in der Sozialversicherung, man muss sie gehen. Sie sind nicht immer leicht, politisch auch nicht, aber es gibt sie. Und ich habe jetzt hier nur mal zusammengefasst, was das ist. Das obere, das sind so Wege, die bisher schon gegangen sind in den letzten 10, 20 Jahren, seit 92er Reform eigentlich. Ich lese die nicht alle vor. Ich habe hier unten noch ein paar dazu geschrieben, die bisher nicht gegangen worden sind, aber über die man nachdenken kann und über die nachgedacht wird. Also im Augenblick gibt es ja auch die Rentenkommission der Bundesregierung. Die denkt natürlich auch über Dinge nach, die bisher noch nicht gemacht wurden. Ich sage jetzt nicht, dass sie darüber nachdenkt, weil wir da stillschweigen sagen sollen müssen. Aber es gibt eine Menge mehr als das, was bisher schon gemacht wurde, was man anpassen kann innerhalb der Sozialversicherung. Das zeigt übrigens auch so ein bisschen, dass wir aus diesem strikten Denken Sozialversicherung und also diese 4 Kategorien von Espig Andersen, es geht über die Grenzen hinaus, es verwischt sich. Ja, das war demografischer Wandel, dann hätte ich zum Digitalisierung, da würde ich gerne auch noch ein paar Worte sagen, nachher mache ich es kürzer, aber Digitalisierung ist mir sehr wichtig, weil das Thema im Augenblick uns alle umtreibt. Und man, also auch wir im Augenblick sehr stark suchen nach Informationen und nach Ideen und nach Anpassungsoptionen in diesem Bereich. Wir, glaube ich, sind da auf einem sehr guten Weg. Ich habe hier ein paar Punkte hingeschrieben, die Digitalisierung ausmachen oder welche Auswirkungen Digitalisierung auf die Arbeitsmärkte und auf das Leben der Menschen insgesamt hat. Zwei Sachen greife ich raus, weil ich die gleich nochmal etwas vertiefen möchte. Also zum einen gibt es diese Globalisierung der Erwerbsarbeit. Also alles, was über Internetplattformen an Arbeit vermittelt und getan wird, könnte man denken, ist globalisierte Arbeit. Wir werden gleich sehen, man sollte das durchaus differenzierter betrachten, aber diese These gibt es und da ist einiges dran. Und der zweite Punkt, der glaube ich für uns in Deutschland sehr wichtig ist, ich habe hier unten geschrieben, die Bedeutung selbstständiger und oder hybrider Erwerbsarbeit nimmt zu. Auch da vermischt sich vieles und verwischt vieles. Alles das, was wir vor 20 Jahren so sauber, sozialrechtlich super abgegrenzt haben und die Sozialgerichte haben immer eifrig mitgewirkt, was ist abhängige Beschäftigung, was ist selbstständige Tätigkeit, ja, das konnte man damals machen, aber das ist unter den Bedingungen der Digitalisierung nicht mehr so einfach. Und möglicherweise gibt es in weiterer Zukunft, kann es diese Unterscheidung gar nicht mehr geben. Schon heute gibt es in erheblichem Umfang, so ein bisschen übertreiben, hybride Erwerbsarbeit, das heißt Menschen, die einen abhängigen Job haben, einen beschäftigten, sozialversicherungspflichtigen Job haben und gleichzeitig daneben in ihrer Freizeit oder wenn sie Teilzeit beschäftigt sind, eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Diese Parallelität nimmt deutlich zu und in zunehmendem Maß ist auch gar nicht mehr klar zu sagen, ist das selbstständig oder ist das abhängig beschäftigt. Was ist denn eine Tätigkeit, das fand ich so faszinierend. Eine meiner vielen Nichten, die hat ihren richtig schönen sozialversicherungspflichtigen Job, ist Erzieherin. Geht, weil sie das als Hobby immer toll fand, jeden Samstagmorgen in Münster auf den großen Flohmarkt und guckt sich da an und kauft da. Und verkauft das Kram, was sie da findet, über eBay. Und macht das in einem, ich habe sie auch immer gefragt, macht das denn Spaß? Ja, das macht Spaß. Und das, was aber das Witzige ist, verdienen ist das ja nicht in unserem Sinne. Sie nimmt dadurch derartige Überschüsse ein, dass sie eine Woche im Jahr nach Mallorca fliegt mit ihrem Mann. Und da frage ich mich, ist das Erwerbsarbeit? Ist das Freizeittätigkeit? Ist das selbstständige Tätigkeit? Steuerrechtlich kann man das einsortieren, aber auch das Steuerrecht ist natürlich etwas, was eigentlich Einnahmen prüft, aber jetzt auch gar nicht nötig hat zu sagen, ist das jetzt abhängig beschäftigt, ist das selbstständig, was ist das denn eigentlich? Deswegen, diese Begrenzung ist schwierig und deswegen die Überlegungen, wie können wir damit umgehen in der Sozialversicherung. Wir haben im Augenblick ein ganz großes Projekt als Deutsche Rentenversicherung Bund im Rahmen der IVSS. Die IVSS ist die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherung. Da sind die Sozialversicherungssysteme aus 105 oder sowas Ländern drin, der ganzen Welt. Und diese Vereinigung, die mit Sitz in Paris, die schreibt jedes Jahr Projekte aus. Und wir haben vor 2 Jahren den Zuschlag bekommen für ein großes Projekt zur Plattformarbeit, zur Sozialabsicherung von Plattformarbeit. Das findet dann immer mit Beteiligung aller oder vieler anderer Staaten statt, aber ein Kollege von mir leitet das. Und dieses Projekt soll rauskriegen, Umfang der Plattformarbeit in den verschiedenen Ländern und wie die soziale Absicherung in den verschiedenen Ländern denn gehandhabt wird von Plattformarbeit. Und die Ergebnisse werden am 15. Oktober präsentiert, deswegen kann ich die jetzt auch noch nicht im Einzelnen sagen, aber der Bericht ist sowas von spannend, weil man einfach sieht, die Länder gehen damit um, dass es geht, man kann damit umgehen, aber man geht in sehr unterschiedlicher Weise damit um. Das ist nicht so in Frankreich, so wie in Uruguay oder in Indien. Indien hat einen sehr hohen Anteil an Plattformarbeitnehmern. Die alle Länder behandeln das irgendwie anders. Man kann sich dann überlegen, braucht man nicht eine systematische, koordinierende Arbeit. Das eine, das klicke ich gleich weiter, gehe ich gar nicht groß auf ein, aber Plattformarbeit ist viel vielfältiger, als man denkt. Das war der Ansatzpunkt, wo ich eben sagte, Plattformarbeit ist immer so kurzfristig oder was ich auf der Folie stehen hatte, aber war so eine schöne, als ob das so ein homogenes Ding wäre. Nein, das ist total unterschiedlich. Es ist auch, ach so, global, hatte ich gesagt. Es ist auch nicht nur global. Es gibt Plattformarbeit, die sehr stark lokal ist und die auch gar nicht anders sein kann als lokal. Also hier haben wir es mal hingeschrieben, Uber und Deliveroo und sowas. TaskRabbit ist eine amerikanische Plattform, aber das ist bei uns so Helpling oder sowas, also wo man so Handwerker und Putzkräfte und sowas sich engagieren kann. Das sind ganz lokale oder Plattformen, die ganz lokal agieren. Da kann man nicht sagen, das macht jemand in Indien. Nee, das muss jemand hier machen, wenn jemand mir meine Bude putzen soll. Also von daher ist das alles. Plattformarbeit ist viel breiter, als man denkt. Und deswegen ist auch die Anpassung der sozialen Sicherung daran anders, als man oft denkt. Wir haben jetzt in diesem Papier, werden einige Vorschläge entwickelt, wie man soziale Sicherung anpassen kann, auch so auf Basis von Best Practices. Und zwei habe ich mal aufgeschrieben, zwei Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz, der ist vor kurzem auch von Enzo Weber vom IAB präsentiert worden, publiziert worden. Da geht es so um eine Einführung von internationalen Konten zur Abgabe, die richtig weltweit organisiert werden und Einnahmen von Plattformen ziehen, die dann auf die nationalen Sicherungssysteme verteilt werden. Ich finde das ein sehr utopischer, faszinierender Vorschlag. Ich glaube nicht, dass es einen Entwicklungspfad gibt innerhalb der nächsten 15 Jahre, der dahin führen kann. Aber die Idee ist schon faszinierend. Das Zweite, ich glaube, das ist sehr viel realistischer und könnte in relativ kurzer Zeit angefangen werden. Da geht es in erster Linie darum, dass es einen elektronischen Austausch an Informationen über die Plattform und mit den Plattformen gibt. Und das ist keineswegs irgendwie Hirngespinsterei. Ich habe jetzt gerade gesehen, vor kurzem in Dortmund gibt es eine Bettensteuer. In vielen großen Städten gibt es ja eine Bettensteuer von den Hotels, die da abgezogen wird. Und die Stadt Dortmund, die Kommune Dortmund, hat jetzt mit Airbnb einen Vertrag gemacht, dass Airbnb von allen Übernachtungen, die über Airbnb in Dortmund organisiert wird, sofort diese Bettensteuer mit einfordert und an die Kommune abführt. Also da sind Möglichkeiten drin, die man natürlich ergreifen muss, aber die man machen kann. So, ich komme noch zum letzten, das aber ganz kurz, gesellschaftlicher Wandel. Da gibt es auch, stellt man natürlich auch, das haben Sie aber auch drin in Ihrem Papier, viele Punkte fest, was sich da verändert, differenziertere Lebensstile, Partnerschaften nicht mehr so stabil. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der häufig übersehene, familiäre häusliche Pflege nimmt zu. Das wird, glaube ich, auch eines der großen Probleme der Zukunft werden. Ich weiß nicht, wird das verteilt? Kann das verteilt werden?
Ja,
dann haben Sie diese Folien alle. Wir sehen da durchaus schon heute Veränderungen in den Biografien der Menschen. Ich habe hier eine, wir haben so eine Lea-Studie. Lea-Studie heißt Lebensläufe und Alterssicherung. Da haben wir von den heute 40- bis 60-Jährigen umfangreich erfragt, Informationen über ihre Lebensbiografie und haben die gekoppelt mit unseren Rentenversicherungsdaten, natürlich mit Zustimmung der Betroffenen. Und können daraus eine Menge sehen im Vergleich der heute 60-Jährigen zu den heute 40-Jährigen, wie sich die Biografien und die Rentenanwartschaften verändern in diesen Gruppen. Und ein Ergebnis, was man sieht, ist, der Gender Pension Gap nimmt deutlich ab. Bei den heute 40-Jährigen ist der Gender Pension Gap viel geringer als bei den heute 60-Jährigen. In den neuen Bundesländern, bei den 40-Jährigen, hat er sich umgekehrt. Da haben die Männer inzwischen weniger Rentenanwartschaften als die Frauen. Und das sind so Auswirkungen, glaube ich, dieser gesellschaftlichen Veränderungen. Andere Arbeitsverteilung. Auch Männer gehen tatsächlich in Teilzeit. Auch Männer nehmen Elternzeit wahr. Und alles das führt dazu, dass sich die Biografien und aber auch die Rentenanwartschaften langsam angleichen. Vielleicht zu langsam, aber langsam. Optionen zur Anpassung, die wollte ich gerne noch präsentieren. Wir sollten die ersten beiden Punkte, kann man zusammenfassen. Ich glaube, wir müssen in der Rentenversicherung generell die Anerkennung von Sorgearbeit verbessern. Bei Erziehungsleistungen, Kindererziehungszeiten, da sind wir relativ weit. Ich glaube, bei den Kindererziehungszeiten selbst kann man nicht mehr viel machen. Aber wo wir noch Möglichkeiten haben, glaube ich, zu verbessern, ist die Vereinbarkeit oder das Nebeneinander von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Da gibt es im Rentenrecht, das wissen viele gar nicht, schon eine begünstigende Regelung. Da werden Leistungen aufgestockt, wenn man neben der Erziehung eines Kindes unter 10 Jahren erwerbstätig ist, kriegt man höhere Anwartschaften, als man Beiträge zahlt. Also da ist schon was drin, aber das kann man natürlich nur ausweiten. Da hätte man, glaube ich, auch Anreize zu Erwerbsarbeit und zu diesem Verbinden von Kindererziehung und Erwerbsarbeit. Und was, glaube ich, wirklich ein Punkt ist, die rentenrechtliche Anerkennung von Pflegezeiten, da ist noch was drin. Natürlich gibt es schon heute diese Beitragszeiten für Pflege, also wenn jemand zu Hause jemanden pflegt, ein Familienmitglied pflegt, gibt es dafür Rentenbeiträge von der Pflegekasse und Rentenanwartschaften, aber diese Rentenanwartschaften und die Beiträge sind noch nicht so besonders hoch. Sie können maximal so hoch sein wie bei Kindererziehungszeiten, aber dann muss die häusliche Pflege es muss jemand gepflegt werden, der Pflegestufe 5 hat. Und in häuslicher Pflege, Pflegestufe 5, ich glaube, das ist nicht mal 1% der Pflegebedürftigen. Also da ist noch echt was zu tun, da kann man was machen. Ausbau der eigenständigen Sicherung ist, glaube ich, ein Element, was im Hinblick auf diesen Punkt ganz wichtig ist. Wenn es jetzt um die betriebliche Alterssicherung geht, bei viel stärker weniger Bindung an den Betrieb, braucht man noch mal eine Verstärkung der Portabilität, also der Ansprüche mitzunehmen von einem Betrieb zum anderen, wenn man den Betrieb wechselt, weil die Menschen wechseln häufiger als unsere ältere Generation. Internationale Koordinierung haben wir schon, aber auch da kann man, glaube ich, noch verbessern, weil die Menschen häufiger im Ausland und im Inland Erwerbsarbeiten haben und von daher was machen können. Ich komme zum Schluss. Jetzt kommen 3 Folien, die überspringe ich. Da wollte ich zeigen, dass uns die Anpassung an die Veränderungen in den letzten Jahren gut gelungen ist. Diese Folie zeige ich Ihnen nochmal, weil das auch keiner weiß. Wir haben in den letzten 10 Jahren Rentenanpassungen gehabt, die weit über den Inflationsausgleich hinausgehen. Wir haben wirklich einen Reallohngewinne der Rentner in nicht unerheblichem Umfang. Also wir hatten in den letzten 10 Jahren Rentensteigerungen von insgesamt fast 18%, die Inflation war bei unter 13%. Also da ist real mehr im Portemonnaie der Rentner. Liegt auch an der guten Wirtschaftsentwicklung. Ist nicht nur die gute Verwaltungsarbeit der Rentner. Aber natürlich auch, selbstverständlich. So, letzter Punkt, wie wird es denn aus unserer Sicht in 20 Jahren, sage ich mal, Sie haben ja gefragt, wie sieht die Zukunft aus, was erwartet? Ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass die Rentenversicherung, um sich an den demografischen Wandel anzupassen, flexibler wird hinsichtlich der Altersübergänge. Da werden wir, glaube ich, viel mehr Flexibilität haben als heute. Das Flexi-Gesetz, was wir aus der letzten Legislaturperiode haben, wurde jetzt auch bezeichnet, ne? Hatte irgendjemand gesagt, dann müssen Sie das wieder rausschneiden. Ich glaube, das ist ein Rohrkrepierer, weil das auch nicht sehr gelungen ist. Das war nicht sehr klug gemacht, aber das wird flexibler. Da werden wir flexibler werden. Da haben wir auch schon Ideen, wie. Die Rentenversicherung wird vielfältiger werden müssen. Es wird Möglichkeiten differenzierter Zusatzvorsorge geben, vielleicht auch in der Rentenversicherung. Wir werden beim Wandel in der Arbeitswelt universalistischer werden. Wir werden also ein Alterssicherungssystem haben müssen, wo obligatorisch jede Form von Erwerbsarbeit abgesichert ist. Rente, Alterssicherung ist Lohnersatzfunktion, hat die. Das heißt, bei allen Einkünften, die im Alter wegfallen, braucht es einen Ersatz. Und Einkommen fallen nicht nur weg von Arbeitnehmern, sondern natürlich auch von Selbstständigen. Und ich weiß auch nicht, ob meine Nichte mit 85 noch auf die Flohmärkte geht, um sich ihren Mallorca-Urlaub zu sichern. Also vielleicht müssen wir da noch breiter denken auf lange Sicht. Wir werden wir werden vernetzen uns mit Finanzbehörden, ganz bestimmt. Ich glaube, das wird nicht weiter so gehen, dass man sagt, wir prüfen Einkünfte und das Finanzamt macht das auch. Das macht auch gar keinen Sinn eigentlich. Also da wird es Vernetzung geben. Wir werden uns mit ausländischen Trägern vernetzen. Da sind wir schon dabei, auf gutem Weg. Wir werden uns mit Plattformen vernetzen. Das ist, glaube ich, ein Trend, den wir ganz bestimmt haben werden, weil er jetzt schon angefangen ist. Wir werden individualistischer werden. Also universalistischer und individualistischer werden wir werden müssen. Also wir werden mehr eigenständige Sicherung haben müssen. Persönliche, nicht abgeleitete Sicherung über einen Ehemann oder eine Ehefrau, sondern eigene Sicherung müssen verbessern. Und ich glaube, insgesamt, wenn wir das alles zusammen sehen, dann werden wir sehen, dass wir sagen wir mal, in 30 Jahren, na, da werde ich das vielleicht nicht mehr sehen, in 20 Jahren eine Rentenversicherung haben werden, die wirklich bunter ist als heute, aber die mit dieser Anpassung auch in 30 Jahren noch schaffen wird, den Menschen im Regelfall im Alter ein ausreichendes Einkommen zu geben. Nicht nur ein armutsfestes, ein ausreichendes. Ausreichend ist über Armutsvermeidung hinausgehen. Wenn wir uns, das würde ich so als letzten Satz sagen, wenn wir uns wirklich darauf beschränken würden, nur Armut zu vermeiden, glaube ich, nehmen wir 90% unserer Gesellschaft nicht mit. Denn das, was das DIW ja auch sehr schön gezeigt hat in dieser Studie, die gestern rausgekommen ist, ist ja, dass mindestens 80% nicht armutsgefährdet sind in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen an die 20% denken, das ist ganz wichtig, die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Wir sehen an den Wahlergebnissen, was da passieren kann, aber die 80% dürfen wir auch nicht verlieren. Das heißt, Armutsbekämpfung ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzige für soziale Sicherung. Und das ist so unser Credo und darauf werden wir arbeiten. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Thiele, für diese Inspiration.